Ja, Herr Jesus, wir wollen dich wirklich anbeten, weil du unser Erlöser bist, unser Schöpfer bist und weil du bald wiederkommen wirst. Herr Jesus, wir wollen wieder dein Wort aufschlagen, darüber nachdenken, diskutieren, es verstehen und auch geistlichen Gewinn davon ziehen. Und wir wollen dich bitten und einladen, dass du uns dabei segnest. Amen. Gut. Bevor wir uns mit dem ersten Teil hier beschäftigen, was sagt Ellen White zu der Offenbarung, beziehungsweise jetzt im Speziellen zu den Posaunen, und uns die Frage stellen, wie können wir Ellen White da jetzt nützen, um den Text besser zu verstehen, möchte ich euch bitten, die Bibel aufzuschlagen, und wir wollen da aus Offenbarung Kapitel 8 die ersten 6 Verse lesen. Das wird also der Abschnitt sein, den wir uns heute ein bisschen genauer anschauen wollen und werden. Und damit das frisch im Kopf, im Gedächtnis ist, ist es sicher von Vorteil, wenn wir das noch einmal gemeinsam lesen. Offenbarung Kapitel 8. Wir haben ja gestern schon kurz angerissen, da gibt es Dinge, die wir dann diskutieren sollen und das werden wir heute machen. Ich lese da, damit wir den ganzen Abschnitt haben, inklusive Vers 1 und inklusive Vers 6, also diese ersten 6 Verse. Und als es, das ist also das Lamm von den Kapiteln vorher, und als es das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und die 7 Engel, welche die 7 Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Wir haben hier so, wie die Theologen es nennen, eine Einleitungsvision vor uns. Wer die Offenbarung so ein bisschen im Kopf hat, im Kapitel 2 und 3 gibt es ja diese Sendschreiben an die Gemeinden. Und davor gibt es auch so eine Einleitungsvision. Was ist denn das? Das ist vorher, vorher. Die Einleitungsvision ist immer vorher. Vor Kapitel 2 und 3 ist das Kapitel 1. Und dort wird Jesus dargestellt als der, der so ein feuriges Aussehen hat ein bisschen und da mitten unter diesen Leuchtern steht. Also immer so eine himmlische Szene. Und dann folgen Dinge. Wie geht es weiter in der Offenbarung? Kapitel 4 und Kapitel 5. Ist wieder so eine Einleitungsvision. Dann geht es um die Frage, wer darf dieses Buch öffnen, wer ist da würdig? Und scheinbar niemand. Ja, und dann doch, das Lamm ist würdig. Und dann bricht es die Siegel. Und dann kommen die Siegel. Jetzt Kapitel 8. Wieder so eine Szene oben im Himmel. Und dann kommen die Posaune. Ja? Wo haben wir denn noch so eine 7er Reihe? Gemeinden, Siegel, Posaunen und die 7 Plagen. Wo sind die 7 Plagen? Die sind dann weiter hinten im Kapitel 16. Und was ist im Kapitel 15? Was ist davor? Wieder so eine Einleitungsvision. Da geht es auch wieder um den Tempel, um das Räucherwerk. Und dann ist der Tempel gefüllt mit dem Rauch. Und Christus verlässt den Tempel. Und dann kommen die sieben Plagen. Ja? Also das ist so ein bisschen das Schema, das sich immer wiederholt. Zuerst eine himmlische Vision und dann kommt so eine siebener Reihe. Ja? Gut, also uns interessiert jetzt Kapitel 8, hier diese ersten Verse. Ich habe da ein paar Aussagen von Ellen White mitgebracht. Zuerst einmal ganz allgemein zur Offenbarung, da gäbe es viel. Ich habe da einfach eine ganz kleine Auswahl getroffen. Und dann schauen wir uns ein Zitat an, wo sie Kapitel 8 da etwas zitiert. Ja, und das wollen wir uns dann genauer überlegen, was das bedeutet. Aber zuerst ganz allgemein zur Offenbarung. Das Buch der Offenbarung eröffnet der Welt, was gewesen ist, was ist und was kommen soll. Es ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf die das Ende der Welt gekommen ist. Es soll mit ehrfürchtiger Bewunderung studiert werden. Also, das sind zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. In der Offenbarung gibt es Dinge, die schon passiert sind, die sich im Moment abspielen und Dinge, die noch kommen werden. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Allerdings der letzte Satz, der ist mir ganz besonders ins Auge gesprungen. Die Offenbarung soll mit ehrfürchtiger Bewunderung studiert werden. Ja? Also so ein bisschen ein Tipp für uns. Wir sollen also ehrfürchtig an die Sache herangehen. War für mich ein interessanter Gedanke. Noch ein anderes Zitat in der gleichen Quelle. In diesem Buch werden Szenen beschrieben, die jetzt der Vergangenheit angehören und einige Szenen von Ewigkeitswert, die sich jetzt um uns herum ereignen. Andere Prophezeiungen werden sich erst am Ende der Zeit vollends erfüllen, wenn der letzte große Kampf zwischen den Mächten der Finsternis und dem Fürsten des Himmels stattfindet. Also ist im Grunde der gleiche Gedanke. Dinge aus der Vergangenheit, der Gegenwart und dann sagt sie ganz besonders aber auch für die, wie wir das nennen, Endzeit. Ja, da gehört alles zusammen, was wir so an adventistischen Ausdrücken im Kopf haben, vom Sonntagsgesetz bis zum Spätregen und so weiter. Ja? Sichtung, Trübsal und so weiter. Ja? Also sie sagt, es gibt da einige Dinge, die werden erst am Ende der Zeit vollends ihre Erfüllung finden. Das klingt so, als ob sie jetzt schon im Entstehen, im Werden sind, aber erst ganz am Ende dann endgültig erfassbar sind. Es geht noch weiter. Wir stehen an der Schwelle großer, feierlicher Ereignisse. Viele Prophezeiungen stehen kurz vor ihrer Erfüllung in rascher Aufeinanderfolge. Das klingt so, als ob dann manches so Schlag auf Schlag kommen würde. Ja? Da geht es dann wirklich ganz, ganz schnell mit der Erfüllung von diesen Prophezeiungen, auch aus der Offenbarung im Speziellen. Gut, das so nur so als Gedanke zum Nachdenken. Daniel und Offenbarung. Ellen White betont, dass wir diese Bücher eigentlich gemeinsam studieren sollten. Und es stimmt. Was gibt es denn in der Offenbarung, was schon vom Daniel kommt? Was fällt euch ein? Diese Tiere, ja, in Offenbarung 13, dieses erste Tier, das ist modelliert nach dem Vorbild Daniel Kapitel 7, eindeutig, ja. Da brauchen wir nicht überlegen, das ist eindeutig, bitte. Diese Zeiten, diese 1260 und so weiter, oder 3,5, wenn man das umrechnet, ist immer die gleiche Zeitspanne. Also diese Zeiten kommen in der Offenbarung mehrmals vor. Das kommt aus dem Daniel, überhaupt keine Frage. Ja? Fällt euch noch was ein, bitte?
Christus und seine Macht.
Christus und seine Macht, es geht um das Reich immer wieder, ja, um das ewige Reich, das aufgerichtet wird. Das Gericht ist ein Thema im Danielbuch und natürlich auch in der Offenbarung. Und wenn wir jetzt überlegen, uns würde noch einiges einfallen. Aber schauen wir, was Ellen White geschrieben hat. Besondere Aufmerksamkeit sollten wir dem Buch der Offenbarung in Verbindung mit dem Buch Daniel widmen. Die Offenbarung beginnt mit den Worten: In diesem Buch enthüllt Jesus Christus Gottes Geheimnisse und Pläne, damit seine Diener wissen, was bald geschehen wird. Für den Bibelleser geht es in diesem Zusammenhang um zweierlei. Er muss sich bemühen, diese wichtigen Botschaften selbst zu verstehen und sich zugleich fragen, wie er das Erkannte so weitergeben kann, dass andere es verstehen. Dabei sollte man sich nicht durch scheinbar schwierige Abschnitte und die symbolträchtige Sprache abschrecken lassen. Erziehung, das ist diese neue blaue Ausgabe, Seite 199 und Seite 200. Also, zwei, drei Dinge, die mir da auffallen. Daniel und Offenbarung, die kehren irgendwie zusammen. Das sollte man eigentlich gemeinsam studieren, sagt sie. Ja? Und der zweite Punkt, wie wir das Erkannte weitergeben sollen. Das sollte uns immer beschäftigen. Das sind ja dann die Abendvorträge. Ja? Wie gebe ich Bibelstunden? Wie sage ich das meinem Nachbarn, meinen Freunden, meinen Verwandten, wem auch immer? Ja? Und ganz zum Schluss noch dieser Gedanke, auch wenn es manchmal schwierig ist und die Symbole uns fast überfordern, wir sollten nicht aufgeben und dranbleiben. So, und jetzt ein Zitat, in dem auch Offenbarung Kapitel 8, dieser Abschnitt, den wir vorher gelesen haben, mit Erwähnung findet. Schauen wir uns das einmal an und lesen wir uns das einfach einmal durch. Ich sah Engel im Himmel hin und her eilen. Ein Engel mit einem Tintenfass an seiner Seite kehrte von der Erde zurück und berichtete Jesus, dass sein Werk vollendet und die Heiligen gezählt und versiegelt seien. Dann sah ich Jesus, der vor der Lade, die die 10 Gebote enthält, gedient hatte, wie er das Räucherfass von sich warf. Er hob seine Hände auf und sagte mit lauter Stimme, es ist geschehen. Alle Engel legten ihre Kronen ab, als Jesus den feierlichen Ausspruch tat, wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Aus frühen Schriften, Seite 266, 67 in der neueren Ausgabe. So, was erinnert hier an diesem Zitat an Offenbarung Kapitel 8? Da geht es um dieses Räucherfass, das weggeschmissen wird, von sich geworfen wird. Und das klingt natürlich schon so ein bisschen wie Offenbarung Kapitel 8. Ja? Schauen wir noch einmal in den Bibeltext hinein. Offenbarung Kapitel 8. Ich habe da in der Elberfelder vorgelesen, Vers 5, und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Was ist es? Was ist es? Das Räucherfass? Oder das Feuer? Ja, was ist da gemeint? Wird das Räucherfass oder das Feuer auf die Erde geschmissen? Das Feuer. Schütten. Wer hat denn eine Bibelübersetzung, die jetzt nicht die Elberfelder ist? Also, was steht bei euch in euren Übersetzungen? Er schüttete. Was? Es. Was ist es? Was ist es? Das ist die große Frage. Schütten kann er nur den Inhalt. Bitte. Naja, wenn dort steht, die Räucherpfanne, welches Geschlecht hat Räucherpfanne? Die Räucherpfanne. Dann müsste er sagen, und warf sie. Aber wenn dort dann steht es, dann bezieht sich es offensichtlich auf das Feuer. Also was wird jetzt geworfen? Hat noch jemand eine andere Bibelübersetzung? Das Räucherfass, das Fass, ist es. Wenn ich jetzt aber sage, Räucherpfanne, ist es sie, die Räucherpfanne. Es kommt jetzt auf die Übersetzung an, was die verwendet. Ich habe da auch noch die Einheitsübersetzung. Ich lese euch vor, was da in der Einheitsübersetzung vor steht. Da nahm der Engel die Räucherpfanne, füllte sie, die Pfanne, sie, ja, füllte sie mit glühenden Kohlen, die er von dem Altar nahm, und warf sie auf die Erde. Was ist sie? Die Kohlen? Oder die Pfanne? Das ist auch wieder doppeldeutig. Ja? Also da haben wir noch einen Vorschlag. Also ich habe hier auch mein griechisches Neues Testament mit. Also im Zweifelsfall müssen wir da nachschauen. Ja? Ich werde das jetzt für euch tun. Ja? Bitte. Ja, das stimmt. Also in diesem Ellen White Zitat ist es eindeutig das Gefäß selbst. Das braucht man nicht diskutieren, das ist klar und deutlich. Ja? Mich würde jetzt nur interessieren, was sagt der Bibeltext wirklich? Ja? Und schauen wir mal, was da im Griechischen steht. Ich behandle jetzt nur diese Frage, wo es ums Werfen geht. Bei mir steht tatsächlich im Griechischen das Wort ballo, werfen. Das heißt werfen, ja? Schmeißen, werfen. Ja? Und da steht, und warf auf die Erde. Da steht jetzt gar nicht dabei, was geworfen wird. Das fehlt, ja. Also im griechischen Neuen Testament fehlt hier jetzt die Antwort auf unsere Frage. Ist es es, das Feuer, oder ist es sie, diese Räucherpfanne? Ja? Also mit anderen Worten, ihr merkt, wenn man hier anfängt, tiefer zu graben, werden die Sachen noch komplizierter, als man vielleicht am Anfang gemeint hat. Ja? So, da war noch irgendwo eine Hand. Da müssen wir sicher der Kontext, wir haben ihn gelesen. Eigentlich wird aus dem griechischen Text her nicht klar, was auf die Erde geworfen wird. Normalerweise müsste da im Griechischen genauso wie im Deutschen es dabei stehen oder sie dabei stehen. Ja? Also das funktioniert wie im Deutschen, da gibt es auch diese drei Geschlechter. Ja? Also das fehlt, es fehlt. Bitte, Schwester Wolf.
Aufgrund der Reaktion und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben und das kommt dann bei den Plagen auch nochmal vor, wo er das wegwirft, ja, nehme ich an, es handelt sich ums Feuer und um die Kohlen. Denn was soll die Pfanne oder das Räuchergefäß hier?
Okay, also ihr merkt, diese Frage könnten wir jetzt noch lange diskutieren, was wird geworfen. Vom griechischen Grundtext her muss ich ehrlicherweise sagen, es bleibt offen. Es kann das eine sein, wie auch das andere sein. Da gibt es keine Antwort in den griechischen Handschriften. Natürlich, uns fehlt da was. Wir brauchen ja ein Objekt. Was wird geworfen? Ist es jetzt das Feuer oder ist es jetzt dieses Gefäß, diese Pfanne? Ja? Und auch da haben wir schon festgestellt, in der einen Bibelübersetzung steht Räucherpfanne, in anderen Räucherfass, Weihrauch, Gefäß, ja, macht nur Vorschläge, was bei euch drinnen steht. Also ihr merkt, auch da gibt es eine gewisse Bandbreite. Eine Pfanne, die stelle ich mir immer flach vor. Ein Gefäß, das ist vielleicht dann schon so ein bisschen topfförmig, ja, vielleicht mit so einem Stiel, mit einem Henkel dran oder wie auch immer. Ja. Also auch da wird es schon interessant, wie schaut denn das aus? Wir wollen auf das noch dann in der zweiten Stunde eingehen. Bitte.
Aber da gibt es doch einen Paralleltext in Hesekiel 10.
Mhm.
10, Vers 2.
Also bei mir steht der auch in der...
Da streute er die Kohlen auf die Stadt.
Bei mir steht dieser Text auch am Rand vermerkt. Also... Wir haben ja gestern gesagt, gerade wenn ich die Offenbarung studieren will, ist der alttestamentliche Zusammenhang ganz besonders wichtig. Also schauen wir mal dorthin. Ja. Hesekiel, Kapitel 10, der Vers 2. Also ihr merkt, wenn man das nicht nur oberflächlich liest, das wird immer spannender. Und schauen wir mal, was da steht. Hesekiel, Kapitel 10, Vers 2. Ich lese da wieder nach der Elberfelder, so wie immer. Hesekiel 10, Vers 2. Und er sprach zu dem mit Leinen bekleideten Mann und er sagte, geh hinein zu der Stelle zwischen dem Räucherwerk, zu der Stelle unterhalb des Cherubs und fülle deine Hände mit Feuerkohlen von der Stelle zwischen den Cherubim und streue sie über die Stadt hin. Sie, das sind offensichtlich die Kohlen. Nicht ein Gefäß, sondern die Kohlen, die offensichtlich brennen. Feuer und Kohlen ist wahrscheinlich da ziemlich das Gleiche dann. Ja? Gut. Okay. Also wir werden auf diese Fragen noch eingehen. Ja? Schauen wir noch einmal zu diesem Ellen White-Zitat. Schauen wir uns dieses Ellen White-Zitat an. Es geht natürlich hier speziell um diesen einen Satz. Ja? Wie er das Räuchergefäß von sich warf. Die entscheidende Frage ist jetzt, hilft uns diese Aussage von Ellen White, Offenbarung Kapitel 8, diese Szene am Räucheraltar zu deuten? Wer ist für Ja? Machen wir mal eine Abstimmung. Wer ist für Nein? Nein. Also ich merke, da sind noch manche unsicher. Die meisten haben sich der Stimme enthalten. Also, das ist unser Problem unter Anführungszeichen. Wir finden immer wieder Aussagen von Ellen White, wo hier ein Hinweis vorhanden ist. In gewisser Weise ist das ein Hinweis, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wo wir uns dann fragen müssen, ist das jetzt eine Erklärung zu Offenbarung Kapitel 8, Vers 5? Oder hat hier Ellen White nur diese Sprache von der Bibel aufgenommen und verwendet sie hier jetzt in einen neuen Zusammenhang? Das ist eine Frage, die ganz grundsätzlich und wichtig ist. Ist das jetzt hilfreich für Offenbarung Kapitel 8? Ja oder nein? Und das ist eine Frage, die für mich ganz entscheidend ist. Warum? Ich bin ein großer Freund von Ellen White. Ich möchte Ellen White immer berücksichtigen. Ich will nie in Widerspruch zu Ellen White kommen. Ja? Ich will also Ellen White als autoritative Quelle für die Interpretation der Bibel gelten lassen. Und dann lese ich das, eine Aussage von Ellen White in einem Buch, das wahrscheinlich jeder von uns kennt. Und dann frage ich mich, gehört das jetzt wirklich direkt zur Offenbarung 8 dazu? Ja oder nein? Also, wie beginnt der Absatz hier? Ich sah. Also, Ellen White ist hier tatsächlich irgendwie in der Vision und wird von Gott hier geführt und sie kriegt Sachen gezeigt von Gott. Das ist überhaupt keine Frage. Ja? Also, wenn ich den ganzen Absatz lese, was ist das Thema dieses Abschnittes? Es geht um das Ende der Gnadenzeit. Das ist überhaupt keine Frage. Ja? Das braucht man nicht diskutieren, denke ich, das ist für uns alle einsichtig. Ja? In diesem Abschnitt geht es um das Ende der Gnadenzeit. Ja? Okay, also ich sehe da noch zwei Hände und dann komme ich auf die andere Seite. Ja?
Wenn das Räuchergefäß, habe ich so im Gedächtnis noch, die Gebete und so weiter stiegen auf und wurden gesammelt im Räuchergefäß. Und wenn hier steht, das Räuchergefäß, Jesus wirft das Räuchergefäß von sich, es hat ausgedient, die Gebete sind vollendet, so in der Richtung, es gibt jetzt nichts mehr, es können keine neuen Gebete mehr kommen, es ist erledigt, Räuchergefäß hat seinen Dienst getan, er wirft das Räuchergefäß von sich. Und jetzt geht's weiter.
Also für mich überhaupt keine Frage, das geht ums Ende der Gnadenzeit, dieser Mittlerdienst Jesu geht damit auch zu Ende. Ja, das möchte Ellen White hier zum Ausdruck bringen. Ja?
Wenn ich das jetzt so lese, dann ist doch ja klar, wir haben ja festgestellt, Ende der Gnadenzeit. Das Problem ist aber, kommt er jetzt eigentlich erst? Denn wenn du dann liest, was die Posaune oder was das anrichtet, ja, dann haben wir ja schon Vergangenheit auch wieder. Also was ich noch im Kopf habe, von Kopp haben wir uns ja gestern unterhalten, Kopps, was er geschrieben hat, das ist ja dann Vergangenheit, das greift also wieder zurück.
Also, naja, das ist eine wichtige Frage, die du da aufwirfst.
Ja.
Wenn Offenbarung 8, diese Verse, die wir gelesen haben, diese himmlische Einleitungsvision, schon das Ende der Gnadenzeit andeuten will, hätte das zur Konsequenz, dass wir wahrscheinlich die Posaunen insgesamt nach dem Ende der Gnadenzeit ansetzen müssten. Was natürlich dann fast schwierig wäre, weil die Plagen auch nach dem Ende der Gnadenzeit sind und man sich fragt, ist es dann das Gleiche? Gibt es da überhaupt noch einen Unterschied? Ja?
Das ist ja eine Auflösung, die besteht eigentlich darin. Es ist ja eine Sicht, was der Erlösungsplan, wie er vonstatten geht. Das heißt, Offenbarung heißt ja, der Vorhang geht auf. Und jetzt zeigt Gott der Welt die Aufgabe, Jesus seine Erlösungsaufgabe. So, und jetzt, und dadurch geht auch der Blick wieder zurück in die Vergangenheit, was ja kein Widerspruch ist. Ja, wir wollen ja auch den Erlösungsplan in der Vergangenheit verstehen, in der Gegenwart und in der Zukunft. Mhm. Und daher ist das kein Problem. Also aus meiner Sicht.
Okay, ich sehe da jetzt noch viele Hände. Jetzt habe ich gesagt, wir gehen einmal auf die andere Seite hinüber. Ja? Aber wir müssen fair sein, nicht links gegen rechts ausspielen, sondern bitte.
Ich glaube, wenn ich das Gefäß nehme von Offenbarung 8, ja, das ist noch nicht das, was hier beschrieben wird, wenn es von sich wirft. Mhm. Und wenn es im Kapitel 8 schon geleert wird, dann hat es ja keinen Sinn mehr. Dann ist ja nichts mehr drinnen. Also muss ich schon vorher etwas bezweckt haben und dann die Ding verloren haben. Die Aufgabe.
Ja, müssen wir jetzt noch weiter diskutieren und wir wollen das noch tun. Ja?
Bruder Eschbach. Wir haben noch ein Problem, das wir noch nicht erledigt haben. Bei der Bibel haben wir noch den einigermaßen Ursprungstext angeschaut. Und da haben wir den Ursprungstext noch nicht angeschaut. Man müsste da die englische Version noch anschauen.
Ja, du hast recht. Im Zweifelsfall müsste man immer zu den Quellen gehen. Nicht ad fontes, hat es geheißen. Zu den Quellen hin. Gut, ich würde vorschlagen, schließen wir mal die Diskussion. Wir können dann nachher noch weiter diskutieren. Lasst mich noch ein paar Gedanken darüber ausführen, inwieweit können wir dieses Zitat hernehmen, um jetzt Offenbarung 8, den Bibeltext, wirklich zu klären, endgültig zu klären. Ja? Und ich habe da ein paar Folien, die schauen wir uns jetzt an und dann können wir noch einmal eine zweite Diskussionsrunde eröffnen. Ich habe hier ein paar Kriterien zusammengestellt, wie muss ich das Schriftum von Ellen White jetzt verwenden, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, inwiefern ist das jetzt wirklich eine exegetische Erklärung vom Bibeltext. Ich berufe mich da auf einen Artikel, den ich in diesem Buch gefunden habe von John Pauline, der da länger drüber geschrieben hat und ich nehme da einfach ein paar Gedanken von ihm auf. Wer sich dafür näher interessiert, kann das dann im Buch oder als PDF im Internet sich besorgen und nachlesen. Grundsätzlich müssen wir feststellen, Ellen White verwendet die Bibel unterschiedlich. Ja? Sie geht mit dem Bibeltext ganz unterschiedlich um. Sie kann ihn exegetisch verwenden. Das heißt, sie möchte wirklich den Bibeltext erklären. Speziell jetzt in den Büchern der Entscheidungsserie, Patriarchen und Propheten, bis hin zum Wirken der Apostel und zum großen Kampf, ja, oder auch Christi Gleichnisse. Das sind typische Bücher, wo Ellen White einen Textabschnitt hernimmt und ihn auch ganz genau erklärt. Das ist exegetisch. Ja. Sie erklärt den Bibeltext, sie möchte also, dass wir als Leser Bescheid wissen und die eine oder andere Frage, die wir sonst hätten, geklärt bekommen. Die zweite Möglichkeit ist aber, dass sie ihn homiletisch verwendet. Homiletik, das ist die Lehre der Predigt. Ja? Bei uns in Bogenhofen gibt es so ein Unterrichtsfach für die Theologiestudenten. Wie halte ich eine Predigt? Ja? Da gibt es um Fragen der Rhetorik, wie baue ich das auf, wie gestalte ich sie einfach, diese Predigt. Ja? Da geht es dann um allgemeine Wahrheiten, die aus dem Bibeltext nicht hervorgehen. Das heißt, man nimmt einen Bibeltext und leitet davon eine fromme Anwendung, die richtig ist, ab. Aber das ist nicht wirklich in dem Sinn eine streng genommen jetzt Erklärung für den Bibeltext. Oder? Es wird nur der Wortlaut aufgenommen, so wie er in der Bibel drinnen steht. Aber es ist jetzt gar nicht die Absicht der Predigt zum Beispiel, den Bibeltext explizit mit einer Erklärung zu versehen. Und dann gibt es natürlich Aussagen von Ellen White, wo man dann unsicher ist. Hat sie das jetzt exegetisch gemacht oder hat sie das homiletisch gemeint? Ich meine, beides ist legitim. Die Exegese ist die Bibelerklärung, die ist notwendig, und die Anwendung in der Praxis, in der Homiletik, die ist genauso legitim. Ja? Und jeder Prediger macht das in seiner Predigt. Also, es gibt hier jetzt die Frage zu klären, dieses Zitat, das wir vorher gelesen haben aus früher Schriften, ist das jetzt exegetisch oder homiletisch gemeint? Oder lassen wir es lieber offen? Ja? Auch das wäre eine Möglichkeit. Adventisten und Ellen White. Grundsätzlich schätzen adventistische Ausleger das, was Ellen White geschrieben hat. Ja? Ich stehe also hundertprozentig hinter dem, was Ellen White geschrieben hat. Für mich ist sie eine Prophetin, für mich ist sie inspiriert, für mich ist sie daher auch maßgeblich, wenn es darum geht, den Bibeltext zu erklären. Allerdings, es gibt auch Leute, die übertreiben ein bisschen. Manche Ausleger legen etwas in den Text einer Aussage von Ellen White, was Ellen White aber so nie gemeint hat. Ja? Das heißt, das ist dann der fromme Wunsch, das ist dann der Vater des Gedankens, und dann sagt man, das steht aber da in dieser Aussage von Ellen White drinnen. Und wenn wer andere das liest, wird er sagen, naja, ich kann das aus diesem Abschnitt nicht herauslesen. Ja? Also da wird etwas hineininterpretiert, was vielleicht gar nicht Ellen White so gemeint hat. Es gibt auch adventistische Ausleger oder Adventisten, die billigen Ellen White nur eine homiletische Funktion zu. Das heißt, sie sagen, sie ist fromm und nett zu lesen, ist erbaulich für mein geistliches Leben, jeder soll Ellen White lesen, keine Frage. Aber den Bibeltext wirklich erklären, das tut sie nicht und das kann sie nicht. Begründung, sie hat ja nicht Hebräisch und Griechisch gelernt, die biblischen Grundsprachen. Ja. Dann ist meistens auch so ein bisschen Zweifel an ihrer Autorität vorhanden. Ich kann mich erinnern, so eine Episode hier am Rande. Vor einigen Jahren, ist schon etliche Jahre her, habe ich für 2 oder 3 Jahre im Arbeitskreis Bibelschule mitgearbeitet, wo die Lektionen, die dann vom Adventverlag in Lüneburg herausgebracht werden, erarbeitet werden. Und da habe ich einmal, diese Lektion ist ja immer aufgebaut, oben der Text und der Frageteil, dann kommt die Erklärung, dann kommt die Vertiefung und dann kommt die Anwendung. So schaut die Lektion aus, die hier in Lüneburg herausgegeben wird. Und ich habe es gewagt, oben im obersten Teil Erklärung Ellen White zu zitieren. Und es hat dann dort in dieser Gruppe eine Diskussion ausgelöst. So nach dem Motto, ist denn das möglich, dass hier oben in der Erklärung Ellen White einen Platz findet? Unten in der Vertiefung oder Anwendung, keine Frage, ja? Aber oben in der Erklärung, ist sie da autoritativ als Exegetin zu verwenden? Und diese kleine Gruppe, in der ich damals gesessen bin, hat dann mehrheitlich, und das geht dann immer demokratisch zu, entschlossen, nein, ist nicht möglich. Und dann wurde dieser Satz wieder aus der Lektion gestrichen und nicht veröffentlicht. Ich habe mich nicht durchsetzen können. Ich war in der Minderheit. Also, ich möchte nur sagen, es gibt Adventisten, ich glaube, dass die in der Minderheit sind, aber ich glaube, es gibt welche, die sagen, Ellen White ist fromm und gut zu lesen, geistlich erbaulich, aber nicht autoritativ. Schauen wir weiter. Fragestellung. Ich muss mich also jetzt fragen, wenn ich so einen Abschnitt wie den vorher lese, ist es jetzt wirklich ein wörtliches Zitat oder ist es nur so ein Echo, so eine Anspielung auf den biblischen Text? Wie würdet ihr das beantworten? Das, was wir vorher gelesen haben, dieses Zitat? Ist das wirklich ein Zitat oder ist es mehr so eine lose, vage Anspielung, ein Echo, wie die Theologen das nennen? Also, wer ist für Zitat? Wer ist für Echo? Also, wir sind uns noch nicht ganz einig, merke ich. Ja? Bitte.
Aber umso mehr
Da hast du schon recht.
Übersetzung kann man ja so oder so übersetzen.
Es kann natürlich passieren, dass der Übersetzer das Englische, die englische Vorlage von Ellen White hat, natürlich auch seinen deutschen Bibeltext kennt und dann diese englische Vorlage dem deutschen Wortlaut im Bibeltext anpasst. Ja? Also ich bin da jetzt dieser Frage nicht nachgegangen, aber ich kann mich erinnern, ich habe das früher schon einmal hier auf Englisch gelesen. Und ich glaube, das ist schon korrekt übersetzt. Ja? Das ist schon korrekt übersetzt. Ja? Also, ich möchte einfach kurz weitergehen. Diskutieren wir nachher noch, würde ich vorschlagen. Ja? Also, das ist eine Fragestellung, die für mich jetzt notwendig ist. Ist das, was wir vorher gelesen haben, ein richtiges Zitat? Oder ist es nur so das Aufnehmen vom biblischen Wortlaut, aber ohne, dass ich das jetzt wirklich ganz konkret so meine? Ja, es ist wichtig, erst einmal herauszufinden, ob Ellen White vorhat, einen bestimmten Bibeltext zu zitieren oder ob sie ihn nur als Echo, so als lose Anspielung wiedergibt. Nächster Punkt. Ist der Gebrauch in einem Zitat jetzt Exegese, Theologie oder Homiletik? Ja? Da Ellen White Bibelstellen nur selten exegetisch verwendet, sagt Pauline, ja, müssen Aussagen über Zitate aus der Offenbarung mit großer Sorgfalt überprüft werden, bevor man sie dogmatisch auf die Exegese dieses Buches überträgt. Ich stimme ihm da grundsätzlich zu, ich muss das immer wieder prüfen. Wie oft Ellen White jetzt exegetisch den Text behandelt oder eben doch homiletisch, das wird wahrscheinlich von unterschiedlichen Leuten auch unterschiedlich bewertet werden. Manche werden sagen, das ist viel öfter exegetisch und andere werden sagen, na, es ist viel öfter homiletisch. Ja? Ich schreite da voran. Bleibt Ihre Absicht erhalten? Was bedeutet das? Ellen White selbst unterscheidet zwischen ihren selbstveröffentlichten Schriften und anderem Material. Was ist anderes Material? Sie hat manches ganz bewusst als Buch oder als Zeitschriftenartikel herausgegeben. Anderes wurde aber zum Beispiel bei einer Generalkonferenz mitgeschrieben, eine Predigt, die sie gehalten hat. Die gibt es nicht schriftlich, aber das hat jemand mitgeschrieben. Ja? Oder einfach aus dem Gedächtnis dann zitiert. Das ist also schon ein Unterschied. Deshalb können wir ihre theologische Absicht am besten begreifen, wenn wir die Werke lesen, die am sorgfältigsten geschrieben und von ihr selbst herausgegeben wurden. Da meine ich eben Patriarchen und Propheten, diese Entscheidungsserie. Das sind Bücher, da glaube ich, handelt sie wirklich als Exeget. Eindeutig. Ja? Aus dem Zusammenhang gerissene Aussagen in Briefen oder stenografisch festgehaltenen Predigtauszügen können ihre Meinung über zeitlose Themen möglicherweise nicht richtig wiedergeben. Es kann ja sein, dass der mitgeschrieben hat, nicht ganz exakt gearbeitet hat. Ja? Das ist also eine Möglichkeit. Ich will sie nicht behaupten, ich will niemanden da unsicher machen, aber es könnte ja mal sein. Ja? Übrigens, solche Sachen gibt es ja auch nicht sehr viele. Zusammenstellungen müssen vorsichtig verwendet werden. Das habe ich gestern schon erwähnt. Ja? Da habe ich diesen dicken blauen Band mitgehabt. Da hat sich ein Mensch hingesetzt und hat einfach geschaut, wo gibt es Ellen White Aussagen, die irgendwie zu Offenbarung 1, 2 oder Kapitel 3 oder eben Kapitel 8 passen. Hat diese Person alles gefunden? Hat sie zu viel gefunden? Dinge, die gar nicht wirklich dort dazu passen? Ja? Also das sind Fragen, die ich mir stellen muss. Noch ein Punkt. Wenn sie etwas nur in Briefen oder Manuskripten findet, vor allem wenn es nur ein einziges Mal auftaucht, sollte der Bibelausleger gut prüfen. Das heißt, wenn Ellen White einen ganz privaten Brief an irgendeine Person schreibt, den sie gar nicht veröffentlichen will, dann hat es für mich ein bisschen weniger Gewicht, als wenn das jetzt im Leben Jesu steht oder im großen Kampf. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde diesem Kriterium also durchaus zustimmen. Hat sie das für die große Öffentlichkeit gedacht, sogar für Nicht-Adventisten? Ja? Oder war das eine private Notiz, die sie ja, ihrem Sohn geschrieben hat? Ja? Das ist nicht ganz das Gleiche. Ja? Gut, es geht noch weiter. Ist diese Aussage jetzt entscheidend für das Gesamtthema, das sie anspricht in diesem Abschnitt. Ist Ellen Whites Gebrauch einer bestimmten Schriftstelle, Offenbarung 8,5 haben wir da, ja, entscheidend für die Schlussfolgerungen, zu der sie in einem Großteil ihrer Schriften gekommen ist? Noch ein Punkt. Wenn sie diese bestimmte Bibelstelle nur am Rande des Hauptthemas erwähnt, dann ist es vielleicht kein Teil einer durchdachten Exegese. Wie hat sie dort Offenbarung 8,5 verwendet? Ist das ihr Hauptthema? Oder ist es jetzt nur am Rande erwähnt? Das Hauptthema ist, glaube ich, der Text aus Offenbarung 22. Ja? Das ist das Hauptthema. Der wird sogar wörtlich, über drei Zeilen, glaube ich, sind es, zitiert und der Bibeltext dazu geschrieben. Und das mit dem Räucherwerk steht eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur so ein bisschen am Rande dort. Ja? Gut. Es ist wichtig, erst einmal herauszufinden, ob Ellen White vorhat, einen bestimmten Bibeltext zu zitieren oder ob sie ihn nur als Echo wiedergibt. Das haben wir schon erwähnt. Ja? Ist es der Hauptgedanke, den sie zum Ausdruck bringt, oder ist es vielleicht nur ein peripherer Nebengedanke? Spätere Klärung, ein nächstes Kriterium. Ellen White spätere Schriften sollte man hinzuziehen, um Standpunkte zu klären, die sie in früheren Schriften vertreten hat. Was haben wir da gelesen? Das war Erfahrung und Gesichte oder frühe Schriften, wie es eigentlich jetzt heute heißt. Wann hat sie das geschrieben? Am Anfang? In der Mitte? Oder am Ende ihres Schaffens? Das gehört also zu den Frühwerken. Das hat sie am Anfang geschrieben. Wir müssen uns also fragen, gibt es vielleicht ähnliche Abschnitte in einem anderen Buch, das später geschrieben wurde, die vielleicht helfen, das Ganze zu klären, zu verstehen. Ja? Indem ihre schriftstellerischen Fähigkeiten sich steigerten, konnte sie die Gedanken, die sie von Gott übermittelt bekam, klarer und treffender ausdrücken. Das ist ein Satz, den Pauline geschrieben hat. Ich werde jetzt ein bisschen vorsichtig, den so stehen zu lassen. Ja? Ich glaube auch, das, was er am Anfang geschrieben hat, war durchaus inspiriert und richtig. Ja? Also wir müssen ihn richtig einordnen. Häufigkeit des Gedankens. Wie oft hat sie eine Schriftstelle auf eine bestimmte Art und Weise verwendet? Wer diese Ellen White CD-ROM von ihr kennt, auch im Internet sind ihre Schriften da zugänglich über das Ellen White Estate, er wird feststellen, wenn man da bestimmte Bibelstellen oder auch bestimmte Aussagen eintippt als Suchkriterium, da findet man manchmal 5 oder 10, manchmal sogar zig Treffer. Und dann merkt man, im Review, da steht der Satz, dieser Abschnitt. Und dem Buch steht er auch und im Andachtsbuch findet sich der nochmals. Ja? Also genau der gleiche Absatz, der findet sich manchmal in verschiedensten Werken. Ja? Und manchmal gibt es Gedanken, die stehen nur ein einziges Mal irgendwo. Ja? Im Allgemeinen steht die Häufigkeit, in der ein bestimmter Gedanke wiederholt wird, in direktem Verhältnis zur Dringlichkeit des Anliegens des Schreibers, der sein Konzept von der Leserschaft auch richtig verstanden wissen möchte. Es ist eine unsichere Sache, eine Interpretation auf eine einzige Stelle zu gründen. Ja? Manchmal müssen wir das, weil es nicht mehr zum Vergleichen gibt, logischerweise. Aber wenn es mehr zum Vergleichen gibt, sollte man das berücksichtigen. Mit der Ellen White CD-ROM, die ist jetzt übrigens neu herausgekommen im Mai dieses Jahres, also noch ganz jung. Sie haben auch die Preispolitik da vom Ellen White Estate her geändert. Die ist jetzt also sehr günstig, so günstig war die noch nie zu bekommen. Da ist alles drauf, was sie je geschrieben hat. Auch diese 6-bändige Biografie über sie ist drauf und diese Werke der Pioniere, da sind 100.000 Seiten drauf, also es ist eine Fülle an Material. Und dort kann ich also prüfen und schauen. Problem der Mehrdeutigkeit. Ihre Aussagen können manchmal unterschiedlich ausgelegt werden. Ja? Wahrscheinlich zählt dieses Zitat auch ein bisschen dazu. Manche von euch sagen, es ist ein Zitat, manche sagen, es ist nur eine Anspielung. Ist es jetzt verbindlich als Auslegung für den Text oder nicht? Ja? Das ist also die Frage, die manchmal unterschiedlich beantwortet wird. Das kommt nicht unbedingt daher, dass sie sich verwirrend oder nicht klar genug ausgedrückt hätte. Es kommt daher, dass sie häufig gar nicht die Fragen direkt angesprochen hat, die uns heute am meisten beschäftigen. Wir suchen jetzt Aussagen von Ellen White zu Offenbarung 8 und 9 und Kapitel 11. Aber das war nicht ihre Fragestellung. Sie hat was damals schreiben wollen über das Ende der Gnadenzeit. Ja, also wir suchen nach unserer Fragestellung, aber sie hat nach anderen Kriterien ihre Sachen formuliert und geschrieben. Tatsache ist, dass viele exegetische Fragen durch die Schriften von Ellen White nicht wirklich geklärt werden könnten. Das stimmt leider. Ja. Vieles kann geklärt werden. Ja. Wir sollten da nicht enttäuscht sein, wenn wir so einen Satz lesen. Vieles kann geklärt werden, aber manches kann ich trotz dieser vielen tausend Seiten Ellen White noch immer nicht wirklich endgültig klären. Und ich sage, das ist auch manchmal gut so. Wenn wir alles klären könnten, würde dieses Bibelbuch seine Faszination verlieren. Warum studieren wir es immer wieder aufs Neue? Wenn nicht noch alles geklärt werden konnte und wir dranbleiben müssen. So, schauen wir uns dieses Zitat noch einmal an. Und ich werde dann gleich zum Schluss dieses ersten Teils kommen und dann werden wir eine Pause machen. Schauen wir uns dieses Zitat noch einmal an. Schauen wir, was davor kommt an Elementen. Am Anfang, ist es ein Engel oder viele Engel im ersten Satz? Das sind mehrere Engel, die da fliegen. Ja? Und dann kommt ein bestimmter Engel, der hat so ein Tintenfass, das ist eben in Anspielung an den Hesekiel, ja, das hat er sich da offensichtlich so umgebunden, ja, und berichtet Jesus. Dann sieht sie Jesus, der vor der Lade steht. Das ist also die Bundeslade logischerweise, die 10 Gebote werden auch erwähnt. Ja? Also das Setting ist Bundeslade. Ja? Und dann kommt dieser entscheidende, für uns jetzt spannende Satzteil. Und dann wirft er dieses Räuchergefäß von sich. Ja? Dann hebt er seine Hände. Es ist geschehen, es ist vollbracht. Das ist auch das, was am Kreuz gesprochen wird. Ja? Und dann kommt dieses längere Zitat aus Offenbarung 22, wo eben hier das Ende der Gnadenzeit verkündigt wird. Okay. Frühe Schriften. Am Anfang ihres Wirkens geschrieben. Schauen wir uns ein anderes Zitat an. Das kommt jetzt aus dem großen Kampf. Der wurde vollendet am Ende ihres Wirkens. Ja? Lesen wir dieses Zitat. Engel eilen im Himmel hin und her. Ein Engel, mehrere Engel? Mehrere, ja. Einer, der von der Erde zurückkehrt, verkündigt, dass sein Werk getan ist. Die letzte Prüfung ist über die Welt gegangen. Und alle, die gegen die göttlichen Vorschriften treu gewesen sind, haben das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Dann beendet Jesus seinen Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Er hebt seine Hände, kennen wir das, ja? Und spricht mit lauter Stimme, es ist vollbracht. Und die gesamte Schar der Engel legt ihre Kronen nieder. Haben wir das gelesen, ja? Steht auch im anderen Zitat. Wenn er feierlich ankündigt, der Böse ist, der sei fernerhin böse, Offenbarung 22. Was fällt uns hier auf, wenn wir diese Aussage vergleichen mit dem, was in frühen Schriften steht? Also was sagt sie da? Dann beendet Jesus seinen Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Gehen wir noch einmal zurück. Was sagt sie da? Wie er das Räuchergefäß von sich warf. Mit anderen Worten, es ist offensichtlich die gleiche Geschichte, die erzählt wird. Mehrere Engel, einer kommt, es wird dann feierlich verkündigt und dann kommt dieses Zitat. Ja. Aber interessanterweise, das mit dem Räuchergefäß kommt jetzt im großen Kampf nicht mehr vor. Ja? Es geht hier eindeutig ums Ende der Gnadenzeit. Es ist überhaupt keine Frage in beiden Fällen. Ja? Aber ihr merkt, wie Ellen White am Ende ihres Lebens diesen Satz offensichtlich rausgenommen hat und ersetzt hat durch diesen Satz. Dann beendete Jesus seinen Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Der große Kampf ist zu ihren Lebzeiten erschienen. Ja? Also ich würde da jetzt nicht in Frage stellen, dass sie das selbst getan hat. Ja? Sie hat auch ihre Sekretärinnen und Mitarbeiter gehabt, keine Frage. Aber alles ist ja durch ihre Kontrolle gegangen und wurde von ihr dann bestätigt und als okay herausgegeben. Also, Halten wir fest, im großen Kampf steht es ein bisschen anders. Wie soll man das Ganze jetzt bewerten? Ich würde sagen, diese Aussage in frühe Schriften, da ist es nicht ganz klar, ob Ellen White wirklich Offenbarung 8, Vers 5 so in den Mittelpunkt stellen will. Für mich ist es also eine Sache, die nicht so deutlich ist. Ja? Zweiter Punkt. Ich glaube, dass sie dort in frühe Schriften nicht exegetisch arbeitet. Und ich will das begründen. Und ich gehe da wieder nach Paulin. In Offenbarung 8 ist es ein Engel. Was sagt Ellen White? Es ist Jesus. Ja? In Offenbarung 8 ist es der Räucheraltar. Bei Ellen White ist es die Bundeslade. Merkt ihr, dass da eine unterschiedliche Ortsangabe stattfindet? Ja? In Offenbarung 8 wird auf die Erde geworfen und bei Ellen White wird eigentlich gar nicht gesagt, was der Zielort dann ist. Es wird einfach weggeworfen, ja, von sich werfen. Ich finde, das sind schon Dinge, die hier unterschiedlich ausgefallen sind. Aussagen über das Ende der Gnadenzeit, das ist das Grundthema. Der ursprüngliche Kontext von Offenbarung 8 wird also nicht angesprochen. Es geht nicht um Gebete oder die Posaunen. Ja. Das ist nicht der Zusammenhang hier in frühen Schriften. Erfahrungen und Gesichter ist aus der Frühzeit. Der große Kampf ist viel später geschrieben, am Ende ihres Lebens dann endgültig in seiner endgültigen Fassung herausgekommen. Gut, die Anspielung in Offenbarung 8, auf Offenbarung 8 finden wir nur in Erfahrung und Gesichte, nicht im großen Kampf. Ja? Das ist also hier ein Unterschied. Gut,